Liebe Gemeinde, ich drehte den Zündschlüssel wie immer um, aber der Wagen sprang einfach nicht an. Ein kurzes Röcheln, das war's dann. Er hatte längere Zeit unbenutzt rumgestanden, schnell die ADAC-Karte gezückt, klar, wie man das so macht. Der Monteur war innerhalb einer Stunde da. Professionell wurde die Spannung der Batterie überprüft, das Voltmeter in Anschlag gebracht. Und danach hat er die Batterie wieder aufgeladen. Na, das sieht doch gut aus, meinte der Mechaniker nach wenigen Minuten. Jetzt fahren Sie mal einige Zeit und dann müsste die Sache wieder in Ordnung sein. Ich war froh, dass es so schnell ging und stellte dann nach erfolgter Fahrt noch so ein bisschen um die Ecken das Auto wieder an seinen Platz. Am nächsten Morgen hatte ich einen wichtigen Termin wahrzunehmen. Ich ging zuversichtlich zu meinem Auto. Und das gab, Sie ahnen es, schon wiederum kein Laut von sich. Das war die Folge einer oberflächlichen Diagnose. Die weitere Geschichte ist schnell erzählt. Der Wagen kam in die Werkstatt. Da haben sie dann den Kabelbaum in der Heckklappe repariert, weil der wohl dafür sorgte, dass im Ruhezustand zu viel Strom gezogen wurde. Fröhlich fuhr ich mein Auto nach Hause, um am nächsten Morgen wiederum ratlos davor zu stehen, dass es sich keinen Millimeter mehr bewegte. Nochmal Werkstatt und jetzt kamen sie endlich zu dem Ergebnis, dass die Batterie überhaupt nicht funktionierte. Sie wurde herausgenommen und durch eine andere Batterie ersetzt. Seitdem klappt alles wieder. Beim Auto lassen sich oberflächliche Diagnosen leicht korrigieren. Wenn es um unsere körperliche Gesundheit dagegen geht, kann der Schaden schon viel größer sein. Wer aber stellt unserem Herzen die richtige Diagnose? Für eine zuverlässige Diagnose braucht man das richtige Werkzeug. Für die Autobatterie gibt es eben das Voltmeter und selbst das hat in dem Augenblick zunächst mal nicht die ausreichende Diagnose gebracht. Für den menschlichen Körper haben wir Röntgenschirme und hochentwickelte Röhren für die Computertomographie. Aber welches Messgerät verrät mir den Zustand meines Herzens, meiner Seele? Darauf antwortet Paulus in unserem Predigttext heute Morgen. Das ist der nächste Abschnitt in unserer Reihe zum Römerbrief. Inzwischen Predigt Nummer 37 dazu. Wenn Sie das mitverfolgen wollen, können Sie das über unsere Homepage tun, www.beg-hannover.de. Da können Sie, wenn noch nicht geschehen, die anderen 36 Predigten noch nachhören. Und heute also der Abschnitt Römer 7, Vers 7 bis 13. Da antwortet Paulus genau auf diese Frage. Welches Messgerät verrät mir den Zustand meines Herzens? Gott hat uns, wenn Sie so wollen, ein seelisches Voltmeter zur Verfügung gestellt, an dem wir unseren inneren Zustand ablesen können. Und dieses Gerät kann man in jedem Buchladen kaufen. Es ist ein Teil der Bibel. Es ist genauer gesagt das Gesetz Gottes. Das Gesetz Gottes, wie wir es in der Bibel finden, und ich sage das jetzt mal vereinfacht, für uns zusammengefasst in den 10 Geboten. Das ist Gottes Voltmeter für die Ermittlung des Zustandes unseres Herzens. Bis dahin, bis Römer 7,7, hatte Paulus deutlich gemacht, was das Gesetz alles nicht leisten kann. Und er hatte sich damit bei seinen Judengenossen sehr unbeliebt gemacht, weil die viel größer und noch vom Gesetz dachten als Paulus. Paulus sagte, unsere Grundprobleme kann das Gesetz des Alten Testaments nicht lösen. Dazu hat es einfach nicht die Kraft. Dafür ist es auch von Gott nicht vorgesehen, unsere Grundprobleme zu lösen. Das Gesetz kann uns nicht besser machen. Das Gesetz kann uns nicht mit Gott ins Reine bringen. Die etablierten Theologen des Judentums, die lehrten genau das Gegenteil. Die Moralisten und die Humanisten, die lehren bis heute genau das Gegenteil. Sie sagen, gib den Menschen gute Prinzipien, bring ihnen die richtigen ethischen Maßstäbe bei. Christlich-jüdisch gesprochen würde man sagen, lehre sie die 10 Gebote und gib ihnen humane Bildung, damit sie das verstehen können. Zivilisiere sie. Und dann wirst du die Menschen nach und nach verbessern. Das wird so allgemein behauptet. Heute, wenn wir etwa an diese Schrift von Lessing denken, die Erziehung des Menschengeschlechts, oder Hegel hat gesagt, der Mensch ist, was er sein soll, nur durch Bildung. Also durch Bildung machen wir den Menschen zu dem, was er sein soll. Zitat Ende. Und der ganze Römerbrief von Paulus ist eine einzige Kampfschrift gegen diesen humanistischen Glauben. Paulus sagt, Leute, das ist eine Farce. Das ist Selbstbetrug, das anzunehmen. Dass Gesetze und Prinzipien den Menschen besser machen könnten. Ja, die Bibel ist sehr für Bildung und für Forschung und Die Entdeckung der Bibel durch die Reformation hat nachweislich einen großen Anteil gehabt beim Aufblühen der Naturwissenschaften in der Renaissance. Aber nein, die Bibel sieht genauso deutlich, dass man damit den Menschen nicht besser machen kann. Bildung und moralische Prinzipien machen den Menschen nicht besser. Das funktioniert nicht. Natürlich ist es gut, wenn wir schon in der Familie und in der Schule den Leuten, den Kindern die 10 Gebote beibringen. Aber damit lösen wir das Kernproblem nicht. Alle moralischen Regeln, alle ethischen Prinzipien haben nicht die Kraft, gegen das menschliche Herz anzukommen. Und sogar die Regeln, die Gott in den 10 Geboten gegeben hat, können für sich allein den Menschen nicht besser machen. Nicht besser machen. Es gibt nur eine Chance, wie wir aus der Falle unseres Herzens herauskommen. Wir brauchen keine besseren Regeln, wir brauchen einen Retter. Wir brauchen einen Retter, der von außen in unser Leben hineinkommt. Wir brauchen den, der uns herauszieht aus unserer Verlorenheit. Und wir wenden uns vertrauensvoll an den einen, den Gott geschickt hat, an Jesus Christus. Der allein kann unsere Schuld vergeben. Der allein kann unser Herz verändern. Der allein kann das tun, was man schließlich auch bei meinem Auto getan hat. Er kann die alte Batterie durch eine neue ersetzen. Das ist natürlich starker Tobak für alle Humanisten, für alle Moralisten. Das war starker Tobak für die religiösen Juden damals, mit denen es Paulus zu tun hatte. Und sofort kam natürlich eine gefährliche Frage auf. Eine Frage, die Paulus unbedingt klären musste. Also Paulus, wenn du so offen über die Grenzen des Gesetzes redest, wenn du hier sagst, was das Gesetz alles nicht sein kann und nicht leisten kann, wenn du sagst, dass die Christen nicht mehr unter dem Gesetz stehen, willst du dann etwa behaupten, das Gesetz sei Sünde? Willst du dann etwa sagen, das Gesetz im Alten Testament sei nicht von Gott gegeben? Oder noch schlimmer, willst du etwa sagen, das Gesetz sei zwar von Gott gegeben, aber es sei falsch? Als habe Gott uns etwas Falsches gegeben. Und mit genau dieser Frage beginnt Paulus unseren Predigttext. Jetzt sind wir mittendrin. Und Sie haben diesen Predigttext vor sich, sodass Sie das ganz genau mitverfolgen können. Es klingt auf den ersten Blick etwas kompliziert, aber ich hoffe, es wird auf den zweiten Blick deutlich, dass doch ein sehr klarer, nachvollziehbarer Gedankengang hier vor uns entfaltet wird von Paulus. Wieder diese typische Paulus-Frage, was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Megenoito im Griechischen, das sei ferne. Alles nur das nicht. Paulus antwortet kerzengerade wie aus der Pistole geschossen. Nein, natürlich ist das Gesetz nicht schlecht. Und er wird in Vers 12 sagen, das Gesetz ist heilig. Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Paulus sagt, ich habe nicht gesagt, dass das Gesetz schlecht ist. Ich habe nicht gesagt, dass das Gesetz Sünde ist. Ich habe nicht gesagt, dass das Gesetz nutzlos ist. Aber ich habe gesagt, dass es nicht retten kann und dass es den Menschen nicht besser machen kann. Und trotzdem, obwohl das Gesetz uns nicht retten kann, hat es auch für uns hier am 26.04.2015 in Hannover eine wichtige Funktion. Und deswegen sagt Paulus das in Vers 12 so deutlich, so ist nur das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Also lassen Sie sich nicht irritieren, manchmal verwendet Paulus das Wort Gesetz, damit meint er das Ganze des Gesetzes und mal verwendet er den Begriff Gebot, damit meint er die einzelnen Teile, die dieses Gesetz ausmachen. Also das ist aber im Gedankengang nicht entscheidend, ob er jeweils Gesetz oder Gebot sagt. Das meint das Gleiche. Das Gesetz steht für das Ganze, sagen wir mal für alle 10 Gebote jetzt in unserem Fall und die Gebote stehen eben für die Einzelnen, die das Ganze ausmachen. Okay, und Paulus sagt, ich will euch das jetzt erklären. Was das Voltmeter für die Autobatterie, das ist das Gesetz Gottes für unser Herz. Das Voltmeter, was kann es tun? Es kann die Batterie nicht aufladen, aber es kann ihren Zustand messen, ihren Spannungszustand. Und so ist es mit dem Gesetz Gottes. Es kann unser Herz nicht verändern, es hat nicht die Kraft, unser Herz zu verbessern, aber es kann uns den Zustand unseres Herzens messen und aufzeigen. Das kann es. Dazu ist es da und dazu ist es wichtig. Und das ist Vers 7. Und das ist der erste Zweck, zu dem uns Gott sein Gesetz gegeben hat. Das ist der erste Dienst, den uns Gottes Gesetz leistet. Erstens, wenn Sie mitschreiben, das Gesetz überführt von Sünde. Das ist das Erste, das Gesetz überführt von Sünde. Und jetzt lesen wir diesen Vers 7 genau. Ist das Gesetz Sünde, das sei fern. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn, jetzt kommt ein Beispiel, denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Also das ist das Erste, was das Gesetz uns leistet, es überführt von Sünde. Das zeigt uns den Zustand unseres Herzens, so wie Gott ihn sieht. Das Gesetz wirkt wie ein Spiegel. Wenn ich da reingucke, erkenne ich meine Schuld. Es führt mir meine Schuld vor Augen. Paulus sagt, ich hätte die Sünde nicht erkannt ohne das Gesetz. Nun, damit meint Paulus nicht, wer die 10 Gebote nicht kennt, hat keine Ahnung von Recht und Unrecht. Im Gegenteil, Paulus hatte ja vorher ganz klar gesagt, in Kapitel 2, Vers 15, sogar die Heiden, die nie etwas von Gottes Gesetz gehört haben, besitzen in ihrem Gewissen einen Maßstab für Gut und Böse. Das haben wir ja in Römer 2, Vers 15 damals ausführlich studiert. Ich lese das nochmal vor. Paulus sagt in Römer 2, Vers 15, die Heiden beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegungen, die sie untereinander verklagen oder auch entschuldigen. Das heißt, die Heiden haben auch ein Gewissen und haben eine Ahnung von Recht und Unrecht, eine Ahnung von Gut und Böse. Also wenn Paulus sagt, ohne das Gesetz hätte ich die Sünde nicht erkannt, dann bestreitet er nicht, dass auch ohne Gottes offenbartes Gesetz der Mensch weiß, dass bestimmte Dinge nicht in Ordnung sind. Und gut, bei manchen ethischen Konflikten ist er sich nicht mehr ganz so sicher, auch stark beeinflusst vom Zeitgeist. Inzwischen gibt es viele Menschen, deren Gewissen bei Abtreibung etwa so ausschlägt, dass sie das gar nicht mehr so schlimm finden. Da hat natürlich auch der Zeitgeist das Gewissen ganz schön geschliffen. Also das Gewissen des Heiden schlägt aus, sagt Paulus. Aber den wirklichen Charakter der Sünde, und das will er hier sagen, das tiefe Wesen der Sünde, die Natur der Sünde, das Ausmaß der Sünde, das begreift der Mensch erst, wenn er Gottes Gesetz liest und versteht. Wenn Gott bewirkt, dass er das wirklich kapiert. Das Gesetz überführt von Sünde. Ja, hier steht zweimal das Wort erkennen. Das stehen im Griechischen zwar unterschiedliche Begriffe. Ich hätte sonst die Sünde nicht erkannt. Ich hätte das nicht gewusst mit der Begierde. Also vorher war er wie jemand, sagen wir mal, der 4 Dioptrien braucht und eine Landkarte lesen will. Und also ich habe nur nicht ganz 4 Dioptrien, aber ja, Sie stellen sich das so vor, der hat die Landkarte vor sich und er sieht, da ja, da sind irgendwo so grüne Flecken für Wald und da ist ein Fluss und so. Also er kann schon einiges erkennen auf dieser Landkarte. Aber wenn er die Landkarte richtig lesen will, genau wo welche Straße lang führt und wo sich welche Kleinstadt befindet, dann muss er die Brille aufsetzen. Und Paulus sagt, das macht das Gesetz. Das Gesetz ist gewissermaßen die Brille. Erst durch das Gesetz wird unser Blick geschärft für unseren Zustand. Verstehen wir das Gesetz? Verstehen wir die Diagnose? Sehen wir klar in diesem Spiegel? Ohne Brille bleibt alles verschwommen. Also nehmen wir doch mal das Beispiel, das viele von uns stark bewegt, Geschwindigkeitsbeschränkung beim Autofahren. Angenommen, es gäbe keine Straßenverkehrsordnung. Und angenommen, es gäbe auf den Straßen und Autobahnen nicht diese netten runden weißen Schilder mit dem roten Kranz drumherum und diesen tiefschwarzen Zahlen in der Mitte, dann gäbe es keine gesetzlichen Beschränkungen, Geschwindigkeitsbegrenzung beim Autofahren. Dann könnten die noch so viele Blitzfallen aufstellen, wie sie wollen. Keiner müsste zahlen, weil es kein Gesetz gäbe, weil es keine Bestimmung gäbe. Ohne Gesetz kann niemand von seiner Schuld überführt werden. Das wäre mal eine Situation. Ja, so ein allgemeines Unrechtsbewusstsein würde jemand, der mit 150 Kilometer über die B6 rast, schon haben. Mancher vielleicht auch nicht. Es würde vielleicht sogar das geben, dass jemand mit 150 über die B6 rast und nicht mal ein Unrechtsbewusstsein hat. Aber klar wird die Sache erst durch das Gesetz. Erst durch das Gesetz weiß ich, woran ich bin. Und wenn ich zu schnell fahre, kann ich dafür nicht das Gesetz verantwortlich machen, sondern nur mich selbst. Das Gesetz macht nicht meine Schuld. Es überführt mich nur von meiner Schuld. Und im Straßenverkehr, wenn ich da bestehen will, brauche ich die STVO, also die Straßenverkehrsordnung. Ich muss wissen, woran ich bin. Ich muss wissen, was gilt. Ich muss mich möglichst daran erinnern, welches Geschwindigkeitsbegrenzungsschild ich da zuletzt gelesen habe, um vor Gott zu bestehen, um vor Gott meine Situation richtig einschätzen zu können, brauche ich sein Gesetz. Das sagt Paulus hier. Und ein wichtiger Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen besteht darin, auch Nichtchristen haben so ein gewisses Gefühl für Anständigkeit. Und für Unanständigkeit. Auch Nichtchristen haben einen gewissen Moralkodex. Aber nur Christen verstehen das Wesen der Sünde. Nur Christen verstehen die Abgründigkeit der Sünde. Und was das an unserem Leben anrichtet und für unser Verhältnis zu Gott bedeutet. Und diesen und die schrecklichen Konsequenzen der Sünde, auch das verstehen nur Christen. Und diesen Unterschied hat Paulus ja am eigenen Leibe erfahren. Auch bevor er zum lebendigen Glauben an Jesus kam, hatte ja gerade Paulus wissensmäßig schon einen guten Überblick über das Alte Testament, über das Gesetz. Er hatte ja sein Theologiestudium längst abgeschlossen. Er hatte ja seine große Ausbildung als Pharisäer bekommen. Er kannte weite Teile des Alten Testaments auswendig, viel besser als wir. Und im Rückblick auf diese Zeit beschreibt er seine Situation in Philipper 3 so. Er sagt, wie er sich damals gesehen hat. Philipper 3, da beschreibt er das mit diesen Worten. Er sagt, ich bin beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Blick auf das Gesetz der Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer, ein Verfolger der Gemeinde. Also ich habe die uns in Frage stellen, verfolgt im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig. So hat er sich gesehen. Wie der Pharisäer in dem Gleichnis in Lukas 18, was wir eben gehört haben als Lesung. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten. Ist doch alles in Ordnung. Und trotzdem sagt Paulus im Rückblick auf diese Zeit, ich hatte weder den Sinn des Gesetzes begriffen, noch das Wesen der Sünde. Ich war ein Musterschüler für die. Aber in meinem Herzen war ich Gott so fern. Ich war theologischer Lehrer, ich war Pastor und hatte nicht verstanden, worum es geht. Und ich habe meine eigene Situation vor Gott völlig falsch eingeschätzt. Das war das Problem. Und dann zeigt Paulus, wahrscheinlich spricht er hier auch von seiner eigenen Erfahrung, an welchem speziellen Gebot ihm sein innerer Zustand von Gott deutlich gemacht wurde. Und das war ausgerechnet das letzte der 10 Gebote, nämlich das Gebot, du sollst nicht begehren. Deswegen sagt Paulus das hier extra in Vers 7, von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Also das letzte der 10 Gebote war das. Und wir müssen das ganz klar sehen, du sollst nicht begehren, das meint nicht einfach nur, du sollst deine Sexualität im Griff haben. Das ist viel grundsätzlicher hier gemeint. Begehren meint ein starkes inneres Verlangen zu haben nach etwas, das gegen Gottes Willen ist. Das bedeutet hier Begehren. Ein starkes inneres Verlangen zu haben nach etwas, das gegen Gottes Willen ist. Das bedeutet Begehren. Also sozusagen mein Aufbegehren gegen Gottes Willen. Und warum nennt Paulus gerade dieses Gebot? Warum war gerade dieses Gebot für ihn so wichtig? Warum hat gerade dieses Gebot ihn von seiner Sünde überführt? Muss man sich doch mal fragen, warum nennt er gerade dieses Beispiel? Wissen Sie warum? Weil er hier begriff, das Kernproblem der Sünde ist nicht etwas Äußeres, sondern das Kernproblem ist mein inneres Verlangen. Früher als Pharisäer hat er immer gedacht, ist das Äußere gut, ist alles gut. Hauptsache die Fassade stimmt. Und jetzt begreift er, das Äußere ist nicht entscheidend, was ich tue, auch wenn das natürlich eine Konsequenz meines Inneren ist. Aber das Innere, was in meinem Herzen passiert, darum geht's. Ich kann vor den Leuten noch so fromm dastehen. Wenn mein Herz vor Gott nicht in Ordnung ist, dann nützt mir das alles nichts. Es ist mein Aufbegehren gegen Gottes Willen. Das meint Begehren. Meine Rebellion gegen Gottes Anspruch. Mein Streben nach dem, was wir so Autonomie nennen. Wo Luther gesagt hat, das ist unsere eigentliche Sünde. Wir wollen nicht, dass Gott Gott ist, sondern wir wollen selber Gott sein. Das ist das Problem. Und bei seinen rabbinischen Lehrern hatte Paulus ein ganz harmloses Verständnis von Sünde kennengelernt. Da waren Sünde einfach die falschen Taten. Hast ein böses Wort gesagt, Sünde. Hast gelogen, Sünde. Warst nicht im Gottesdienst, Sünde. Erst wenn etwas zur bösen Tat wird, ist es Sünde. Erst wenn der Ehebruch vollzogen wird, ist es Sünde. Und so sieht es ja bis heute der allgemeine Volksglaube auch. Sünde, das sind die bösen Taten. Das ist Sünde. Manche sagen es noch harmloser. Sünde ist, wenn du 500 Kalorien zu viel gegessen hast. Also erst wenn ich am Sonntag nicht in den Gottesdienst gehe, dann ist es Sünde, würden dann fromme Leute sagen. Solange ich da sitze und meine äußere Pflicht einhalte, ist alles okay. Hauptsache, ich halte die Regeln ein, ob ich mit dem Herzen dabei bin, ob ich Gott da wirklich ehre, darauf kommt es nicht so an. Hauptsache, ich sitze auf meinem Stühlchen und habe möglichst auch noch das richtige Kleidungsstück dabei an. Und jetzt begreift Paulus, das ist zu oberflächlich. Sünde beginnt schon viel früher. Das Kernproblem der Sünde steckt im Herzen, das ist innerlich. Und genau darauf hat ja Jesus in der Bergpredigt auch abgehoben. Es kommt aufs Herz an, Leute. Und die eigentliche Problemzone meiner Existenz, sagt Paulus, ist mein Herz, mein inneres Aufbegehren gegen Gott, gegen Gottes Anspruch über mein Leben zu bestimmen. Das ist mein Problem. Er soll mir gefälligst nicht dazwischenreden. Schluss aus. Das ist mein Problem, sagt Paulus. Und das hat er kapiert. Und deswegen verwendet Paulus, das kann man hier in der deutschen Übersetzung nicht so sehen, ich hätte es ohne das Gesetz nicht gewusst, ein sehr intensives Verb. Ein Verb, das deutlich macht, ganz sicher Wissen als Ergebnis gründlicher Einsicht. Das meint er hier. Und jetzt kapiert er, dieser innere Widerstand gegen Gott in meinem Herzen, das ist meine Sünde. Dass ich selber regieren will und nicht Gott regieren lassen will in meinem Leben, das ist meine Sünde. Und er begreift, dass dieses Begehren wie ein Klammergriff ist, wie eine Macht, aus der ich mich nicht lösen kann, aus der ich mich mit eigener Kraft nicht befreien kann. Paulus sagt, das habe ich in meinem ganzen Theologiestudium nicht verstanden. Das habe ich erst begriffen, als Gottes Gesetz mir dafür die Augen geöffnet hat. Ich muss an meine Mutter denken, die war von ihrem Elternhaus her kein Christ. Und wenn dann Menschen zu ihr sagten, dass sie doch an Jesus glauben sollte, hat sie immer nicht verstanden, warum das denn so wichtig war. Sie hat gesagt, ich habe immer nicht begriffen, was die eigentlich von mir wollten. Die sagten, glaube an Jesus, bekehr dich. Bis ich eines Tages bei einer Predigt von Pastor Hans Bruns verstand, dass ich ein Sünder vor Gott bin. Bis ich das begriffen habe. Und das war die Wirkung des Gesetzes. Und da war mir auch klar, dass ich mich bekehren musste. Und genauso ist es im Grunde genommen Paulus gegangen. Ich habe erst durch Gottes Gesetz begriffen, als Gott mir die Augen für meinen inneren Zustand geöffnet hat. Da war es mir klar. Und Paulus sagt, wir können Gott dankbar sein, dass er uns das Gesetz gegeben hat. Ohne das Gesetz hätten wir nicht kapiert, wie es um uns steht. Ohne das Gesetz hätten wir nicht begriffen, dass wir einen Retter brauchen. Denn das Gesetz, schreibt Paulus ja schon in Römer 3,20, durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Das ist die erste Wirkung des Gesetzes, Leute, die mitten in unser persönliches Leben hineinreicht. Da brauchen wir gar nicht zu aktualisieren. Das schlägt mittendurch. Das ist das Erste. Aber das ist noch nicht alles, was das Gesetz bewirkt. Ab Vers 8 zeigt uns Paulus eine zweite Wirkung. Das Gesetz überführt von Sünde. Zweitens, das Gesetz provoziert Sünde. Das Gesetz provoziert Sünde. Das ist Vers 8. Da nahm aber die Sünde einen Anlass durch das Gebot und bewirkte in mir jegliche Begierde. Denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Man könnte vielleicht auch sagen, schlummert sie oder ist sie wirkungslos? Also das Gesetz provoziert die Sünde. Wissen Sie, diese zweite Wirkung, die entfaltet das Gesetz nicht von sich aus, sondern das Gesetz wird benutzt. Wovon wird das Gesetz benutzt? Von der Sünde. Paulus sagt, die Sünde benutzt das Gesetz, die Sünde instrumentalisiert das Gesetz. Und Paulus macht deutlich, die Sünde, das ist eine Macht. Er personifiziert das, er spricht von der Sünde wie von einer persönlichen Macht. Eine Macht, die unser Leben zerstören will. Die Sünde ist eine Macht, die uns von Gott wegziehen will. Und diese Sünde tritt jetzt gewissermaßen als Mitspieler auf die Bühne und sie benutzt das Gebot, also einzelne Teile des Gesetzes, als Anlass, um uns zum Sündigen zu provozieren. Das ist gemein. Und das Wort, was Paulus hier für Anlass verwendet, aphormä im Griechischen, das ist ein sehr plastisches Wort. Das bedeutet eigentlich Brückenkopf oder Operationsbasis oder Sprungbrett oder Ausgangspunkt für eine Expedition. Das bedeutet Anlass. Also, die Sünde benutzt Gottes Gebot als Ausgangspunkt, um uns zum Sündigen zu provozieren. So funktioniert das. Die Sünde benutzt das Gebot als Mittel, um uns erst recht zum Begehren, zum Sündigen zu reizen, zu stimulieren, zu provozieren. Und das funktioniert. Das hatte Paulus in Römer 7, Vers 5 schon angedeutet und das führt er jetzt hier näher aus. Das ist doch beim ungehorsamen Kind genauso. Was verboten wird, Eltern, erinnert euch, das ist besonders reizvoll. Diese provozierende Wirkung, die kann man im Alltag immer wieder erleben. Die süßesten Früchte sind die verbotenen. Das erleben wir doch schon, wie gesagt, bei den Kleinen, der Reiz des Unerlaubten. Das steckt im Menschen so drin. Man hat das auch genannt, das Phänomen der Kontrasuggestivität, also dass das, was wir nicht sollen, uns besonders reizt. Wenn Sie wollen, dass auf einer großen Parkrasenfläche Fußball gespielt wird, müssen Sie was tun? Sie müssen ein Schild auf diese Rasenfläche stehen, Ballspielen verboten. Probieren Sie das mal aus. Ballspielen verboten, dann wird man direkt da drauf gehen. Das reizt doch geradezu. So sind wir Menschen. Der Kirchenvater Augustin hat das mal so von sich selbst erzählt in seinen berühmten Konfessionen. Da erzählte, wie er als Jugendlicher mit einem Trupp von Kumpeln unterwegs war und wie sie im Übermut einen Birnenbaum geschüttelt haben und die Früchte gestohlen haben. Augustinus, er erinnert sich noch genau dran. Und er sagt, er tat das nicht, weil sie Hunger hatten oder weil die Birnen so appetitlich waren. Er sagt, wir haben die dann den Schweinen zum Fraß gegeben. Wir wollten die gar nicht. Warum haben wir es aber gemacht, sagt Augustin. Und dann beschreibt er das, Zitat. Er sagt, ich klaute etwas, wovon ich selbst genug besaß, und zwar in besserer Qualität. Aber was ich suchte und genießen wollte, waren nicht die Birnen, also der Gegenstand meines Diebstahls, sondern was ich genießen wollte, war lediglich der Nervenkitzel des Stehlens und die Befriedigung, etwas zu tun, was falsch war. Und dann fragt er sich selbst, Zitat, war es möglich, dass ich mich über etwas Verbotenes gefreut habe, aus keinem anderen Grund, als dass es verboten war? Und das macht die Sünde. Genau das beschreibt Paulus hier. Die Sünde benutzt Gottes Gebot als Ausgangsbasis, um uns zu reizen, das Gebot zu brechen. Achten Sie mal drauf. Und warum reizt uns das so, gegen Gottes Gebot zu handeln, etwas erst recht zu tun, weil es verboten ist? Weil in unserem Herzen eine tiefe Rebellion gegen Gott steckt. Deswegen. Und das wird da deutlich, weil wir jede Möglichkeit genießen, unseren Eigenwillen zu behaupten und gegen Gott durchzusetzen. Weil wir jede Chance nutzen, unser Ego auszutoben, aufzublasen. Weil wir für jede Gelegenheit dankbar sind, uns zu beweisen, wie unabhängig wir doch sind, Gott gegenüber. Und Gottes Gebot sorgt dafür, dass es rauskommt. Gottes Gebot, sagt Paulus, provoziert die Sünde. Es kitzelt die Sünde hervor. Es drückt richtig drauf auf den Pickel, bis er aufplatzt. Entschuldigung. Und die Frage ist, warum lässt Gott das zu? Warum lässt Gott das zu, dass sein heiliges Gesetz in dieser Weise von der Sünde benutzt wird? Warum? Weil es dazu dient, dass herauskommt, was in unserem Herzen ist. In Ihrem und in meinem. Und dadurch wird diese erste Wirkung des Gesetzes, dass es uns von der Sünde überführt, verstärkt. John Bunyan hat in seiner berühmten Pilgerreise zur ewigen Seligkeit diese provozierende Wirkung des Gesetzes abgebildet. Hochinteressant. Da beschreibt John Bunyan das menschliche Herz, müssen Sie sich bildlich vorstellen, als einen dunklen Raum mit einer dicken Staubschicht. Das ist das Herz des Sünders, ein dunkler Raum mit einer dicken Staubschicht. Und dann vergleicht er Gottes Gesetz mit einem Kehrbesen. Mit einem Kehrbesen. Was passiert nun in diesem geschlossenen Raum mit der dicken Staubschicht, wenn der Besen des Gesetzes in unserem verstaubten Herzen kehrt? Es wirbelt Staub auf und wir ersticken fast daran. Wir husten uns unsere Sünde gewissermaßen ins Bewusstsein. Ja, der Staub wird aufgewirbelt, wenn der Besen des Gesetzes da durchgeht, aber er geht nicht weg. Und Bunyan will sagen, genau das macht das Gesetz Gottes mit der Sünde in unserem Herzen. Es wühlt sie auf, es kitzelt sie hervor, es macht sie uns quälend bewusst, aber es kann sie nicht beseitigen. Das ist Vers 8. Da nahm die Sünde eine Operationsbasis im Gebot und bewirkte in mir die Begierde. Und trotzdem sollten wir Gott für sein Gesetz dankbar sein, weil wir sonst nie aufgewacht wären. Weil wir ohne das Gesetz niemals begreifen würden, wie es wirklich um uns steht. Und jetzt passen Sie auf, was geschieht. Jetzt schiebt Paulus etwas Ungeheures hinterher. Am Ende von Vers 8. Das verschlägt einem den Atem erstmal, wenn man das liest. Da sagt er, ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Boah. In 1. Korinther 15, 56 hat er das schon ganz ähnlich gesagt. Da hat er gesagt, die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Das heißt nicht, wenn Gott sein Gesetz nicht gegeben hätte, wäre die Sünde nicht vorhanden oder wäre die Sünde wirkungslos. Das heißt es nicht. Aber es ist wichtig, dass Sie das ganz genau verstehen. Es heißt, bevor das Gesetz mich wachgerüttelt hat, oder nehmen Sie das Bild von John Bunyan, bevor das Gesetz die Staubschicht meines Herzens aufgewühlt hat, hatte ich ja keine Ahnung davon, wie gefährlich die Sünde ist. Das meint er hier. Ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Das heißt, die Sünde war da in meinem Leben, aber sie hat geschlummert. Sie hat mich nicht gestört. Sie hat mich nicht geschmerzt. Die Sünde war da wie eine versteckte Krankheit, die man nicht merkt. Die Sünde war in dem Sinne tot ohne das Gesetz. Ohne das Gesetz kann man auch sagen, war die Sünde in meiner Wahrnehmung tot. So ist das hier gemeint. Sie war für mich kein Problem. Null Problemo, nullo Problemo. Und dann wiederholt Paulus den gleichen Befund nochmal mit anderen Worten am Anfang von Vers 9. Sie merken, hier zählt wirklich jeder Halbsatz. Da sagt Paulus, Ohne das Gesetz war die Sünde tot, ich aber lebte, als ich noch ohne Gesetz war. Ich aber lebte ohne das Gesetz, sagt der Pharisäer Paulus im Rückblick auf sein Pharisäerleben. Natürlich kannte Paulus das Gesetz, so wie es eben der Pharisäer auch in dem Gleichnis in Lukas 18 kannte. Natürlich hielt sich Paulus so leidlich an das Gesetz, aber Paulus meint damit, ich lebte ohne das Gesetz, ich lebte fern vom Gesetz, ich lebte ohne Gewissensbisse durch das Gesetz, das meint er hier. Ich machte mir keine Sorgen um das Gesetz war in meinen Augen kein Problem, weil ich ja dachte, dass ich es locker erfüllen würde. Ich war völlig naiv gegenüber dem Gesetz. Das meint er mit, ich lebte ohne das Gesetz. Ich fühlte mich im Einklang mit dem Gesetz. Ich merkte nicht, dass das Gesetz mich verurteilt. Oder man könnte noch einfacher sagen, ich hatte keine einzige schlaflose Nacht wegen des Gesetzes. Ich hatte keine einzige schlaflose Nacht wegen des Gesetzes. Und jetzt sehen Sie, das Ende von Vers 8 und der Anfang von Vers 9 sind nur zwei Seiten derselben Medaille. Er sagt, die Sünde war für mich tot, die Sünde war für mich kein Problem. Ohne dass das Gesetz mir Unruhe macht und ich fühlte mich quicklebendig und moralisch okay. Sünde tot, Paulus lebendig, alles in Ordnung, ich bin okay, du bist okay. Und merken Sie, der Zustand, den Paulus hier von sich beschreibt, ist der Zustand der allermeisten unserer Zeitgenossen. Aktueller geht's gar nicht. Das gilt für die meisten unserer Zeitgenossen genauso. Die Sünde ist für sie tot und sie selbst leben. Die Sünde ist kein Thema und sie selbst fühlen sich moralisch okay, ich bin okay, du bist okay. Und wehe dem, der die Selbsteinschätzung in Frage stellt. Wehe dem, der mit dem Besen von Gottes Gesetz kommt und den Staub im Herzen jetzt aufkehrt. Wehe dem, der die Sicht dadurch etwas durcheinander bringt. Wehe dem, der die Zeitgenossen daran erinnert, dass wir uns vor einem heiligen Gott verantworten müssen. Wehe dem, der kriegt Prügel, zum Beispiel von Martin Walser, dem Schriftsteller, der sich immer wieder darüber beschwert hat, dass die Bibel den Menschen viel zu negativ darstellen würde. Er hat das mal gesagt, von der Neuen Züricher Zeitung wurde das zitiert. Er hat gesagt, wir werden darauf eingestimmt, dass wir böse sind, wenn wir nicht das tun, was von uns verlangt wird, nämlich von Gott. Und deshalb bleibt alles verkehrt, sagt Walser. Und er fordert dann dazu auf, man müsse endlich vom Christentum wieder weg, sondern zu diesen vorchristlich-germanischen Traditionen kommen, zu dieser Vielgötterei des Germanentums, weg von der Schuldmoral der Bibel, weg von der Verantwortung des Einzelnen vor einem Gott. Das stört nur, das macht nur Streit. Soweit Martin Walser. Und vor seiner Bekehrung hatte Paulus eine ähnliche Sicht im Letzten. Er hatte keine Angst, dass Gott ihm irgendwie gefährlich werden könnte. Er hatte keine Angst, dass irgendwas in seinem Leben, in seinem Herzen nicht in Ordnung sein könnte. Aber dann passiert es. Und was passiert es? Und das finden Sie in Vers 9 in der Mitte. Was passierte da? Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf. Paulus sagt, als das Gebot plötzlich in mein Herz drang, als das Gebot, das ich jahrzehntelang gelesen hatte, ohne es zu kapieren, plötzlich für mich lebendig wurde, als ich an dem Staub zu ersticken drohte, den Gottes Gesetz in meinem Herzen aufwirbelte, da lebte die Sünde auf und ich starb, mein Ego starb. Da lebte die Sünde auf, die ich vorher für tot gehalten hatte. Da bekam ich eine Ahnung davon, wie ernst meine Sünde ist, wie böse mein Herz. Da sah ich mich und mein Leben plötzlich im Licht Gottes. Da war ich plötzlich wie in Gottes Scheinwerfer getaucht, als ob Gott so mit einem Leuchtstrahler auf mein Leben draufhielt. Als das Gebot kam, als das Gebot mein Herz traf, als ich merkte, die Bibel meint mich persönlich, als ich merkte, das, was hier steht, da kann ich mich nicht mehr dran vorbeiducken. Das ist nicht einfach nur ein alter Text, sondern da redet Gott persönlich mitten in mein Herz rein. Da lebte die Sünde auf. Ganz praktisch, im Licht des Gebotes wurde mir meine Schuld als Schuld vor Gott bewusst. Da hat einer vielleicht vor 5 Jahren seine Frau verlassen und er fand das nicht schlimm, weil um ihn herum das ja auch alle machen. Und viele Politiker machen das vor, diesen regelmäßigen Austauschmanövern. Ja, fand das nicht schlimm. Bisschen traurig, die Trennung, nicht so schön für die Kinder, aber. Und dann trifft das Wort Gottes rein. Und plötzlich merkt er, es ist Schuld. Schuld vor Gott und Schuld vor meiner Frau und Schuld vor meinen Kindern. Ich stecke tief drin in der Sünde. Da wurde einem das Lügen zur zweiten Natur und er sagt, das machen doch alle und ist ja nicht so schlimm, wollen wir nicht so beckmesserisch sein. Und plötzlich hält der Scheinwerfer von Gottes Wort da rein und er merkt, es ist Schuld. Schuld vor Gott und Schuld vor den Menschen, die ich belüge. Da hat einer sein ganzes Leben selbstverständlich ohne Gott eingerichtet. Die Bibel steht in der allerletzten Ecke seines Regals. Er betet in der Regel nicht, außer wenn mal Not da ist. Gottesdienst höchst fakultativ, ab und zu mal vielleicht. Die ethischen Entscheidungen trifft er eher nach Zeitgeist und macht so sein Ding. Und plötzlich trifft ihn Gottes Gebot. Und er hört, was Jesus sagt in Matthäus 22. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Und das packt ihn. Und er fragt sich, habe ich Gott geliebt? Und er merkt, nein, Gott irgendwie eine Figur im Hintergrund, aber geliebt, gedient, geehrt, alles nach ihm ausgerichtet, Gott Gott sein lassen. Und es wird ihm zur Schuld. Und er erschrickt im Licht Gottes. Und das meint Paulus hier. Und es wird deutlich, dass es Sünde ist nicht nur ein Kavaliersdelikt, sondern es endet im Tod, es endet in der ewigen Trennung von Gott. Und so hat Paulus das erlebt und deswegen sagt er hier im Vers 9, und ich starb, mein dickes Ego starb, meine Selbstgerechtigkeit starb, mein frommer Stolz starb, mein religiöses Selbstbewusstsein starb, es starb alles. Was Paulus hier beschreibt, ist eine totale Umkehr. Vorher, und das ist sehr genau beschrieben, das sehen Sie, vorher war die Sünde für ihn tot und Paulus quicklebendig. Und jetzt steht ihm die Sünde lebendig vor Augen. Und Paulus stirbt. Das ist der genaue Gegensatz, der genaue Austausch. Vorher war die Sünde kein Problem und Paulus ein guter Mensch. Und jetzt ist alles andersrum. Und in diesen Versen hat Paulus uns die dritte Wirkung des Gesetzes vor Augen geführt. Und diesen dritten Punkt möchte ich Sie auch noch bitten zu notieren. Erstens, das Gesetz überführt uns von Sünde. Zweitens, das Gesetz provoziert die Sünde. Und das dritte, was wir hier gesehen haben, ist, das Gesetz demaskiert die Sünde. Das Gesetz entlarvt sie. Das Gesetz reißt ihr die Maske vom Gesicht. Drittens, das Gesetz demaskiert die Sünde. Es zeigt uns, was die Sünde mit uns macht. Es zeigt uns, wohin die Sünde uns führt, nämlich in den Tod. Ich starb. Und Vers 10 verdeutlicht das noch. Schauen Sie, da sagt Paulus, und eben dieses Gebot, das ja zum Leben gegeben war. Es war ja zum Leben gegeben. Gott hat das ja nicht gegeben, Gott hat die 10 Gebote ja nicht gegeben, um uns fertig zu machen oder um uns ein schlechtes Gewissen einzujagen, sondern damit wir wissen, wie ein gelingendes Leben ist. Deswegen hat Gott uns die 10 Gebote gegeben. Sie waren zum Leben gegeben. Und im Psalm 1 steht wohl dem, der Lust hat am Gesetz des Herrn, der ist wie ein Baum, der an Wasserbrunnen wunderbar blüht. Wer seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Das Gebot ist zum Leben gegeben. Aber wo liegt das Problem? Auf uns allein gestellt können wir das Gebot nicht halten. Das ist das Problem. Wir können dem Standard des heiligen Gottes aus eigener Kraft nicht entsprechen. Und die Macht der Sünde will uns das manchmal vorgaukeln. Und das ist das Letzte, was wir hier noch entdecken in Vers 11. Die Sünde benutzt das Gebot nicht nur, um uns zu provozieren, das Gebot zu brechen, sondern die Sünde benutzt das Gebot auch, um uns zu verführen, wie Vers 11 sagt. Denn die Sünde nahm, und dann kommt wieder Operationsbasis, nahm eine Operationsbasis im Gebot und verführte mich durch das Gebot. Also die Sünde provoziert mich durch das Gebot, es zu brechen, und die Sünde verführt mich durch das Gebot. Wozu verführt mich die Sünde durch das Gebot? Dass ich glaube, ich könnte es halten. Die Sünde gaukelt mir vor, Mensch Junge, so schlecht bist du doch gar nicht. Nestvogel, bist doch ein feiner Kerl eigentlich. Wenn du dir ein bisschen Mühe gibst, dann kannst du so leben, dass Gott mit dir zufrieden ist. Mach dir doch nicht so viel Sorgen. Lebe ordentlich und moralisch, wie du das gelernt hast. Dann wird Gott schon mit dir zufrieden sein. Und lass dir keine protestantische Schuldmoral einreden. Bist doch ein guter Kerl. Und das meint Paulus mit Vers 11. Die Sünde benutzt, instrumentalisiert das Gebot als Operationsbasis, um uns zu verführen, um uns zu täuschen. Und dann bilde ich mir ein, ich könnte das Gebot sogar halten. Ich könnte so mit meinem Leben mir Verdienste vor Gott erwerben, dass er mich am Ende in den Himmel reinlässt. Wenn das wahr wäre, dann braucht mir was nicht? Ein Erlöser. Hätte sich Jesus das mit dem Kreuz sparen können. Aber Gott sei Dank, sagt Paulus, ist die Täuschung aufgeflogen durch Gottes Gesetz. Das Gesetz hat nämlich die Sünde was demaskiert. Das Gesetz hat aufgedeckt, wohin die Sünde, und zwar diese Kombi von Sünde und Gesetz, führt. Die Kombination von Sünde und Gesetz führt in den Tod. Und deswegen sagt Paulus das hier in Vers 10 am Ende, es erwies sich für mich als todbringend. Die Sünde tötete mich. indem sie mich verführte und mich glauben ließ, ich könnte das Gebot halten, aber es war eine Täuschung. Die Sünde tötet mich durch das Gebot. Ich versuche, mich selber durch das Halten des Gebotes zu retten und merke nicht, dass es nicht funktioniert. Und im Gesetz lese ich dann, und liebe Leute, das ist erschreckend, im Gesetz lese ich dann Gottes Todesurteil über mein altes Leben. Das Gesetz zeigt mir meine Sünde und das Gesetz sagt, wenn du mit deiner Sünde in Gottes Gericht kommst, dann endest du in der Hölle. Das ist die knallharte Ansage des Gesetzes. Wenn du mit deiner Sünde ins Gericht gehst, dann endest du in der Hölle. Und der Tod ist ja viel mehr als nur das Ende einer irdischen Existenz. Die Bibel macht ja deutlich, es geht weiter, das Entscheidende kommt dann erst. Und Tod und Hölle bedeutet eben ewige Trennung von Gott. Das ist ja kein Märchen, um Kinder zu erschrecken. Sonst hat ja Jesus immer wieder sehr deutlich gesagt, es ist ernst, es geht um viel. Und das ist die dritte Wirkung des Gesetzes, das ist der dritte Dienst, den das Gesetz uns leistet, dass es die Sünde demaskiert. Das sagt, guck, wohin das führt. Nimm das ernst. Und das zeigt uns klipp und klar, wie schlimm die Sünde ist und wohin die Sünde führt, damit wir die Sünde richtig einschätzen können. Wir alle, die wir das lesen am 26. April 2015. Und deswegen betont Paulus am Ende nochmal, wie dankbar wir für das Gesetz sein können. Und dann kommt dieser Satz, das Gesetz ist heilig, das Gebot ist heilig, gerecht und gut in Vers 12. Und natürlich, wenn er das so sagt, bleibt am Ende eine Frage, die sich aus dem ergibt, was er vorher sagt. Hat etwa das Gute mir den Tod gebracht? Wenn das Gesetz am Ende in den Tod führt, ist das Gesetz etwa schuld dran, dass wir an unserer Sünde sterben? Und ein letztes Mal antwortet Paulus, und das zitiere ich, Vers 13, das sei ferne, megenoito. Hat nun das Gute mir den Tod gebracht? Nein, sondern die Sünde hat, damit sie als Sünde offenbar werde, durch das Gute, nämlich durch das Gebot, mein Tod bewirkt, weil ich an diesem Gebot gescheitert bin. Und jetzt kommt's, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Und ich glaube, jetzt verstehen wir, was damit gemeint ist. Das Gebot demaskiert die Sünde in ihrer ganzen Gefährlichkeit. Die Sünde ist schuld am Tod, nicht das Gebot. Das Voltmeter zeigt nur, dass die Batterie leer ist. Das Gesetz zeigt uns nur, wie böse und wie leer unser Herz ist vor Gott und wie schlimm unsere Sünde. Und gerade dadurch kann es unser Leben retten. Verstehen Sie, das Gesetz demaskiert die Sünde bis auf die Knochen. Bis auf die Knochen. Und am Schluss sagt uns Paulus, warum Gott das zugelassen hat. Er hat gesagt, die Sünde hat, damit sie als Sünde offenbar werde, durch das Gute meinen Tod bewirkt. Und jetzt machen Sie sich das mal klar. Wenn die Sünde so etwas Heiliges wie Gottes Gebot benutzen, instrumentalisieren kann, um mich zur Strecke zu bringen, wie schlimm muss sie dann sein? Wie soll die Sünde bitteschön noch entlarvt werden als schlimm, als gemeingefährlich, als bös, als wenn Gott es zulässt, dass sein heiliges Gebot von der Sünde benutzt wird, um seine Menschen zur Strecke zu bringen? Und Paulus sagt, damit ist endgültig bewiesen, wie schlimm die Sünde ist, wie sündig die Sünde ist. Das Gebot demaskiert die Sünde. Und das ist, wenn ich das so sagen darf, die eigentliche Erfolgsstory des Gesetzes. Das ist die eigentliche Erfolgsstory des biblischen Gebotes, dass es die Sünde demaskiert, dass es sie offenbar macht. Und deswegen fasst Paulus das alles im letzten Satz nochmal zusammen. Das geschah, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Dieser ganze Prozess hat bewirkt, dass wir die Sünde in ihrer ganzen Dreckigkeit, in ihrer ganzen Sündigkeit, in ihrer ganzen Schändlichkeit, in ihrem ganzen Zerstörungspotenzial für den Menschen, dass wir daran nicht mehr vorbeigucken können. Die Sünde wurde richtig sündig gemacht. Das Gebot hat die Sünde an den Pranger gestellt. Das Gebot hat die bedrohende Hässlichkeit der Sünde ins Licht gerückt. Es ist ein schwerer Dienst, den das Gesetz uns leistet. Aber es ist ein notwendiger, ein lebensrettender Dienst. Ich fasse nochmal zusammen. Erstens, das Gesetz überführt uns von Sünde. Das war Vers 7. Und das wird verstärkt durch das Zweite. Das Gesetz provoziert die Sünde. Das war Vers 8. Das heißt, das Gesetz sorgt dafür, dass die Sünde rauskommt. Dass diese dicke Staubschicht unseres Herzens aufgewirbelt wird und wir fast dran ersticken, dass es deutlich wird, dass es aufgedrückt wird, aufplatzt. Und drittens, das Gesetz demaskiert die Sünde. Das waren die Verse 9 bis 13. Es zeigt, wie tödlich die Sünde ist, wie kaputtmachend die Sünde ist und wohin sie führt. Und am Ende bleibt die eine Frage, wozu? Wozu? Wohin will das Gesetz uns damit treiben? Was will Gott durch das Gesetz denn dann bei uns bewirken? Und die Antwort hat Paulus mit einem einzigen Wort ausgedrückt. Im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 24, da nennt er das Gesetz Lehrmeister, Zuchtmeister. Da sagt er, so ist das Gesetz unser Zuchtmeister geworden auf Christus hin, damit wir durch den Glauben an Jesus gerechtfertigt würden. Das heißt, damit wir durch den Glauben an Jesus Gottes Kinder werden, damit wir durch den Glauben an Jesus Vergebung unserer Schuld bekommen, damit wir durch den Glauben an Jesus in den Himmel kommen, damit wir durch den Glauben an Jesus schon hier Gottes Kinder sind, mit Gott versöhnt werden, freigesprochen werden, rauskommen aus dem Gefängnis unserer Schuld, geheilt werden in unserer Beziehung zu Gott. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister, unser Lehrmeister geworden, der uns zu Christus hingetrieben hat. Das Gesetz beweist uns, dass wir einen Retter brauchen. Ich glaube, nach dieser Analyse, dieser Verse, müsste das eigentlich jedem klar sein. Da kann keiner mehr sich irgendwie einbilden, zumindest wenn er das akzeptiert, was Paulus hier schreibt, dass die Sünde ungefährlich wäre. Das Gesetz beweist uns aber nicht nur, dass wir einen Retter brauchen, sondern das Gesetz rüttelt uns auf, einen Retter zu suchen. Und so treibt uns das Gesetz in die Arme von Jesus Christus. Denn Jesus Christus hat bewiesen, dass er der einzige Retter ist, weil er allein das Schuldproblem gelöst hat. Weil er allein die Macht und die Wucht der Schuld getragen hat für uns. Er hat sie gesühnt für uns. Er hat sie ausgetilgt durch sein perfektes Sühneopfer am Kreuz, was wir jetzt hier im Abendmahl uns wieder vor Augen führen. Jesus hat bewiesen, dass er der einzige Retter ist. Und so treibt uns das Gesetz in die Arme von Jesus. Das ist die ganze Funktion. Und wissen Sie, solange das Gesetz stumm bleibt, solange das Gesetz tot bleibt, solange die Sünde im Leben eines Menschen sich nicht vermunkiert, solange er so lebt, als gäbe das Problem nicht, sieht er auch keine Notwendigkeit, einen Retter zu rufen. Was brauche ich einen Retter? Ich lebe hier, tue Recht und scheue niemand und irgendwann sterbe ich dann, es wird schon irgendwie weitergehen. Und dann wird auf vielen Beerdigungen das dem eben auch noch gesagt. Ja, wir kommen ja alle dann wieder zu dem Gott zurück, von dem wir herkommen und es wird alles gut. Paulus sagt, stimmt nicht, nicht alles wird gut. Die Sünde, guck sie dir doch an, guck doch an, wie kaputt sie uns gemacht hat, wie sie uns von Gott getrennt hat. Und dann kommt das Gebot und das Gebot reißt gewissermaßen den Schleier unserer Selbsttäuschung auseinander. Und es sagt, schau, so siehst du wirklich aus und du brauchst einen Retter. Und vertrau doch dem einen Retter, den Gott dir glaubwürdig und liebevoll in Jesus entgegengeschickt hat. Deswegen möchte ich Sie das am Schluss persönlich fragen, haben Sie Ihr Leben schon einmal so in Gottes Licht betrachtet? Haben Sie sich schon mal so gesehen, wie Gott Sie sieht? Das ist ja nicht die Privatmeinung von Paulus, sondern Paulus schildert, was bei Gott gilt. Haben Sie Ihr Leben schon einmal so im Spiegel von Gottes Gesetz geprüft? Sind Sie schon einmal darüber erschrocken, wie gefährlich die Sünde ist und was das für Ihr Leben bedeutet? Und genau das will Paulus bei den Lesern erreichen, dass wir erschrecken. Nicht damit wir verzweifeln, sondern damit wir uns in die Arme des einzigen Retters flüchten. Das ist die Aufgabe des Gesetzes, uns allen anderen Boden unter den Füßen wegzuziehen, der sowieso nicht hält, um uns zu dem hinzutreiben, der schon längst auf uns wartet und uns mit seiner Gnade und mit seiner Vergebung für ewig retten will. Und dann können Sie vielleicht zum ersten Mal in Ihrem Leben bewusst singen, was wir jetzt gleich nach der Predigt singen werden, von Hiller diese Verse, ich hatte nichts als Zorn verdienet und soll bei Gott in Gnade sein. Gott hat mich mit sich selbst versühnet und macht durchs Blut des Sohns, also durch Jesus, mich rein. Wo kam dies her, warum geschieht's? Erbarmung ist und weiter nichts. Ich schließe mit einer Geschichte, die wohl Ernst Vatter, der Missionsrektor von Bad Liebenzell aus den USA mitgebracht hat. Ein junger Mann saß in einem Bundesstaat nach einem Mord in der Todeszelle. Er hat ein Mädchen umgebracht. Er war bis dahin nicht auffällig geworden und er hatte viele Freunde. So bekam der Gouverneur mehrere Bittschreiben, die um Gnade baten, die für diesen jungen Mann eintraten. Schließlich hat der Gouverneur sich überzeugen lassen. Er hat das Begnadigungsdokument schreiben lassen und hat das Schriftstück mitgenommen und den jungen Mann dann in seiner Zelle besucht. Als der Gouverneur kommt, um ihm diese Nachricht zu bringen, hält der junge Mann ihn für den Pastor, der gekommen sei, um quasi die letzte Vorbereitung für die Hinrichtung mit ihm durchzugehen. Und er lässt ihn gar nicht zu Wort kommen. Er sagt, ich brauche das nicht. Gehen Sie. Und er wirft ihn wieder raus und verhindert, dass es zum Gespräch kommt. Und der Gouverneur, so sagt diese Geschichte, ist ergebnislos nach Hause gefahren. Tage später hat der Verurteilte erfahren, wer es war, der ihn da besuchen wollte, aber da war es zu spät. Und dann sagt er den Zeugen, die dabei waren, sagen Sie allen, die von meiner Hinrichtung hören, ich werde nicht hingerichtet, weil ich das Mädchen ermordet habe, sondern ich werde hingerichtet, weil ich die Begnadigung abgelehnt habe. Es wäre tragisch, wenn das einmal als letzte Bilanz über unserem Leben stehen würde. Kein Mensch geht verloren. Kein Mensch kommt auf ewig in die Verlorenheit, in die Hölle, weil er Sünde begangen hat. Sondern er kommt nur deshalb in die Verlorenheit, weil er Gottes Gnade abgelehnt hat. Und deswegen will das Gesetz Gottes uns aufrütteln und uns einladen. Lass dich von Gottes Gnade beschenken und greife nach der einzigen Rettung, die es für dich gibt. Amen.